Abenteuer, Reisen, Natur, Sport und natürlich Faszination Kamera. Geschichten und Abenteuer von Thomas Griesbeck. Herzlich willkommen bei Jackpot, dem Podcast von Jack's Corner. Servus benannt, hallo und herzlich willkommen alle zusammen hier beim zweiten Teil zum Thema Ukraine. Als Fotojournalist ging es für mich letztes Jahr mehrfach in die Ukraine, habe dort die Geschichten der Menschen gesammelt, verschiedene fotojournalistische Themen umgesetzt, für NGOs gearbeitet und im ersten Teil haben wir ja darüber gesprochen, wie ich mich persönlich vorbereitet habe, mental und physisch auf das Ganze eingestellt und wie meine Vorbereitung im Genauen ausgesehen hat. Und heute möchte ich euch weiter berichten von dieser ersten Reise und auch von der letzten Reise, die genau vor einem Jahr im Dezember passiert ist. Ich bin leider erkrankt. Ich habe meine Stimme für 3 Wochen nicht wirklich nutzen können. Das Ganze über die Weihnachtstage, über Weihnachten selbst und zum Anfang Neujahr. Hatte jetzt einige Arbeit in Liechtenstein, deswegen kommt der Podcast auch jetzt erst raus. Jetzt möchte ich aber gleich einsteigen. Wir waren in Ischum, wie auch immer. Und dort sind wir hingefahren, haben diese Wohnblöcke gesehen, wo dann eben diese gezielten Anschläge waren, wo wir die Tatjana kennengelernt haben und nach diesen Stunden dort vor Ort ging es dann eigentlich gleich weiter nach Kramatorsk. Kramatorsk ist ca. 20, 30 Kilometer hinter den Frontlinien, kurz vor Bachmut, vor Lyman oder zwischen Lyman. Im Norden befindet sich Kupiansk und im Süden ist dann so die Region von Pokrovsk und vom Donbass selbst, von Donetsk. Kramatorsk ist eigentlich eine schöne Stadt. Überschaubar groß. Ich persönlich vergleiche es immer so mit Rosenheim. Und das war für uns so wie so die Base, die Basis, wo wir geschlafen haben, wo wir uns einigermaßen sicher gefühlt haben. Haben dann von dort aus immer die Einsätze gefahren, nach Lyman zum Beispiel. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, von Ischum, oder eigentlich schon von Kharkiv nach Ischum, gibt es sogenannte Checkpoints. Panzerblockaden und kleine wie so Grenzübertritte im Land selbst, um eben Passkontrollen durchzuführen, die Dokumente zu überprüfen, wer woher kommt und welche Aufgabe, also wieso diese Menschengruppe da jetzt reinfährt, aus welchen Gründen, um eben zum Beispiel irgendwelche Spione herauszufiltern. Und umso näher man zu diesen Frontlinien selbst hinkommt, umso genauer wird darauf geachtet, was da passiert. Wo ich dann eben für die NGO einer Tierschutzorganisation gearbeitet habe und mit dabei war, die mich mitgenommen hat, ging es eben darum, Tiere, vor allem jetzt in Frontlinien nähen und auch zum Beispiel bei diesen Checkpoints, wo eben ganz, ganz viele Hunde und auch teilweise Katzen, Streunende sowie von Familien selbst, die zurückgelassen wurden, haben wir da halt Spenden vorbeibracht. Ich habe da eben Fotos und Videos gemacht, um den NGOs genau das Material zu geben, damit sie weiterhin Spenden erhalten, um eben zum Beispiel Hunde- und Katzenfutter oder dann größtenteils auch Impfungen etc. zum Finanzieren, dass die Viecher nicht verrecken. Klar. Und an diesem ersten Checkpoint haben wir dann eben ein paar Fotos gemacht. Ihr seht es gerade, so ungefähr schaut das Ganze aus. Und dann fahren wir weiter nach Kramatorsk. In Kramatorsk angekommen, haben wir unsere Basis gesucht und dann ging es das erste Mal wirklich zu so einem Einsatz rein. Im Himmel selbst haben wir dann schon verschiedene Spuren gesehen von Mörser, von irgendwelche Raketen, die hin und her geflogen sind, von Granaten. Ich weiß auch nicht ganz genau, was da verschossen wird. Ich bin jetzt da kein Fachexperte. Ihr seht aber gerade hier diesen weißen, langen, großen Strich, wo ich dann eben gehört habe, dass da was fliegt und dieses Foto gemacht habe. In der Ferne haben wir auch ganz oft irgendwo rauf vernommen. Man Ja, man hört Einschläge, man hört natürlich das Outgoing, also was von ukrainischer Seite rüber verschossen wird von diversen Panzern. Und genau, und so sind wir dann eben da vor Ort gewesen. Einmal in Lyman, in Richtung Konstantinivka, sind dann da verschiedene Einsätze gefahren und haben eben geschaut, wo wir verschiedene ja, Menschen entdecken, die noch vor Ort sind, um denen eben dann Hunde- und Katzenfutter zu geben und ich glaube noch andere Sachen, irgendwelche Spenden, Hunde- und Katzentransportmittel zu Tierheimen zu fahren, damit sie dann eben die Tiere auch irgendwo rausbekommen. Und natürlich Impfungen, und sind dann auch bei wie sag mal, Tierkrankenhäuser quasi vorbeigefahren. Haben aber natürlich auch humanitäre Sachen verliefert, also sprich wirklich die ja, Verbände und ganz viele andere Sachen für Krankenhäuser, sondern da eben auch, wo die Soldaten verarztet werden, vorbeigefahren, haben die Doktoren begleitet, was sie da machen. Was natürlich schon sehr intensiv war zu sehen, wie das Ganze notdürftig eingerichtet ist, wie die Fenster alle verklebt sind und zugemacht worden sind, dass eben, falls irgendwo was einschlägt, eben die Sachen nicht zu Bruch gehen oder die Splitter nicht reinfliegen zu den Menschen. Und das Ganze eben super mühsam auf meist Generatorenebene, super dunkel und rustikal, meistens auch sehr kalt. Ja, war intensiv. Ich möchte euch jetzt zwei kleine Geschichten erzählen. Die erste Geschichte von einem Freund, würde ich sagen. Er ist Ende 60 aus Kharkiv selbst. Die Geschichte hat eigentlich jetzt gar nicht damit zu tun, was ich jetzt da vor Ort gemacht habe, sondern einfach die Geschichte von ihm, wie er den Krieg erlebt hat und was er durchmachen hat müssen. Der Alex Ministrin hockt seit ganz, ganz vielen Jahren im Rollstuhl. Ich habe ihn kennengelernt über eine Organisation, von der ich über auf den zweiten Blick berichtet habe und erzählt habe, und bin dann eben ziemlich schnell zu ihm gekommen, weil er eben seit Kriegsanfang seine Wohnung nicht verlassen hat. Er selbst hat Polio gehabt und seine Wirbelsäule ist jetzt eben so sensibel, er kann im Endeffekt nicht transportiert werden. Die Straßen sind zu schlecht, jeglicher Transport würde ihn ja noch mehr zerstören, wie er jetzt schon zerstört ist, und ist leider transportunfähig. Deshalb kann er nicht einfach fliehen und sich ein besseres Leben irgendwo suchen, sondern muss dort bleiben. Ich habe ihn getroffen und das Interview selbst mit ihm, das war wirklich Wahnsinn. Hier mal ein kleiner Einblick.
Mein Name ist Alexander. Ich bin in Kharkiv wohnhaft. Ich bin 71 Jahre alt. Mein ganzes Leben lang beschäftige ich mich mit technischen Übersetzungen. Am 16. oder 18. August vorigen Jahres, wo eine russische Rakete 500 Meter von meinem Haus explodierte. Damals wurde ein Wohnheim für Schwerhörige zerstört. Es war wirklich schrecklich, denn unser Kater sprang vielleicht einen Meter hoch vor dieser Überraschung. Es war schrecklich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Kinder, die Menschen lieben, solche Explosionen vor ihren Häusern bekamen. Das ist nicht zu erzählen, das ist nicht so wiederzugeben. Und diesen Schrecken haben unsere nördlichen Brüder gebracht, wie sie sich nennen.
Hast du russische Freunde?
Ja, ah, das ist eine interessante Geschichte, denn nicht alle meine früheren russischen Freunde sind meine Freunde geblieben.
Als seine nordischen Brüder, wie er es genannt hat, ihn und sein Land überfallen hat, zutiefst verraten. Der Alex hat früher als technischer Übersetzer Deutsch-Russisch gearbeitet und haben selbst eben für den Bau und für die Forschung von Atomraketen und ich weiß gar nicht, wie genau ich da jetzt erzählen darf, tatsächlich geforscht, gearbeitet, produziert. Und über dieses ganze Themenfeld hat er ein wahnsinnig großes Wissen über deutsche Sprache und dadurch konnte ich mich halt sehr, sehr gut mit ihm unterhalten. Ein wahnsinnig belesener Mann, ein gebildeter Mann. Er hat für immer meinen Respekt. Er spricht ganz offen über Zelensky, über Putin, über alle möglichen Menschen, warum Menschen was machen und hat mich persönlich auch sehr zum Weiterdenken angeregt, warum Dinge passieren und passieren müssen. Und er selbst konnte eben nicht einfach fliehen, seine Frau ebenfalls nicht. Sie musste eben bei ihm bleiben, um ihn weiter zu versorgen. Höchst ehrenwert. Seine Tochter aber, die eine zumindest, ist gleich beim Ausbruch vom Krieg geflohen mit ihren Kindern, ist dann in den Zug rein. Da musste alles ausgeschalten werden. Sie mussten im Dunkeln fahren, vor allem nachts fahren und das Ganze nach Tschechien im komplett überfüllten Zug. Sie mussten zwei Tage lang dauerte das, weil das halt sehr strategisch gemacht werden musste. Sie haben jetzt nicht einfach den Zug rausgenommen, sondern der Zug selbst war übers Militär geführt und die haben immer so peu à peu den Weg gemeistert. 2 Tage hat es dauert, in absoluter Dunkelheit, kaum Schlaf, weil du so wenig Platz hattest, so viele Menschen waren drin, dass du eben nicht wirklich liegen hast können. Es war auch kein Nachtzug, es war einfach wie so gewohnter ICE bei uns, nur sehr, sehr wenig oder sehr viel weniger komfortabel. Und so haben die drei das irgendwie rausgeschafft nach Tschechien und da haben jetzt sie mittlerweile ein anderes Leben. Der Alex konnte nicht fliehen. Der Alex, der war durchgehend bei sich in der Wohnung und irgendwann waren die Kämpfe so hart, dass er selbst nicht wusste, ob er überleben wird, ob die Soldaten die Schreie vor ihm vom Haus, da ja alle Ukrainer russisch, ukrainisch irgendwo sprechen und den gleichen Dialekt haben. Und er wusste nicht, ob unten im Hof mittlerweile russische oder noch ukrainische Soldaten sind. In der Nacht, wo es am härtesten war, hat er sich mit einer Waffe zum Schlafen gelegt, mit einer Schrotflinte, neben ihm ein paar Kugeln und insgesamt durchgeladen, weil er eben nicht wusste, ob plötzlich bei ihm die Tür aufgeht und der Feind vor ihm steht. Ging mir sehr nahe. Er hat mir dann auch die Waffe gezeigt, hat mir in seinem Schlafgemach das Ganze eben demonstriert, wie das genau war. Und ich hatte Gänsehaut im ganzen Körper. Ich kann mir nie vorstellen, das so zum Leben oder Erleben, was er da erleben, durchleben musste. Ich habe dann eben ein Bild gemacht von ihm, so typisch auf den zweiten Blick. Ihr seht es gerade, er selbst in seinem Rollstuhl, den man aber nicht auf den ersten Blick erkennt, sondern die Waffe auf dem Tisch, seine Bücher, sehr belesen. Der Mann, der eben eigentlich nur aus Internetberichte durchlesen und natürlich Büchern lebt, weil allzu viel kann er nicht machen, vor allem nicht die letzten 2,5 Jahre. Für mich ein sehr besonderer Mensch. Die zweite Geschichte, die ich jetzt genau vor einem Jahr bei meiner letzten Expedition erlebt habe, war von einem anderen Alex, einem jungen Alex. Der Alex ist 27 Jahre, zumindest letztes Jahr gewesen und wir beide konnten gemeinsam im Schützengraben Zeit verbringen. Vor allem unterm Schützengraben oder unten drin im Schützengraben, unten in so einem kleinen bunkerähnlichen, versteckten, einem, ich nenne es mal, kellerartigen Unterschlupf. Und da konnten wir einen Medic interviewen, konnten ihn interviewen, konnten noch ein paar andere Geschichten rausziehen. Und es muss einfach die Hölle sein, als Soldat vorne zu arbeiten, 12 Stunden lang sein Land zu verteidigen. Und ich wollte immer wissen, wie das ist, da vorne mit dabei zu sein. Wie muss ich das anfühlen, Warum muss man es machen? Vor allem jetzt als Mann, wenn man Familie hat. Die meisten verstehen es nicht. Die meisten verstehen es wirklich nicht. Wieso man in den Krieg ziehen muss. Es ist ja nicht so, dass man das ganze Welt. Das ist ja Schutz. Das ist ja nicht irgendwo, hey, lass uns jetzt mal schießen gehen. Über das werde ich beim dritten Teil mehr reden, über meinen persönlichen Eindruck. Jetzt möchte ich aber erstmal über den Alex selber reden. Der Alex ist 27 und vergangenen Jahr im Mai hat er das erste Mal getötet. Der Alex hat einen Menschen erschossen und was hat er dabei gefühlt? Wie fühlt man sich, wenn man sich einen anderen Menschen erschießt? Wenn man vor ihm im Schützengraben jemanden sieht und ihn irgendwo so erschießen muss und im besten Fall direkt ins Gesicht, weil das ist der einzige Ort, an dem man keinen Schutz hat. Wie fühlt sich das an? Und der Alex, für mich auch ein sehr gebildeter Mann, hat eine Ausbildung als Polizist, hat dann sich ein bisschen umstrukturiert in seinem Leben und war viel in Deutschland beim Solarplatten bauen, wollte was Sinnvolles machen mit seinem Leben und hat sich dann eben auch freiwillig zum Krieg gemeldet, weil er, man kennt es ja aus der Psychologie, etwas passiert und entweder man erstarrt, man weiß nicht, was man machen muss, man erstarrt und es, man kann nichts anders tun, man ist einfach starr vor Angst. Das ist der Schutzmechanismus vom Körper. Ein anderer Schutzmechanismus ist natürlich, oh fuck, weg, weg, ich muss weglaufen. Die wahrscheinlich beste Schutzmechanismus oder Reaktion. Und dann gibt es die dritte Reaktion natürlich, oh verdammt, ich muss was tun. Man wird aktiv. Und dieses Aktive, dieses Erstarrte und dieser Schutz-Weglauf-Mechanismus, einen von den dreien hat jeder Mensch. Der kann sich natürlich auch entwickeln, oh verdammt, ich bin ganz gestarrt, ich erstarrt, ich kann nichts machen. Jetzt weiß ich, um was geht und jetzt werde ich aktiv oder werde eher im Rückzug aktiv. Ganz egal was, ich würde gar nicht werten, was gut, was schlecht ist, ob man mehr Mann ist, weniger Mann ist, ob was, wie auch immer, das ist einfach menschlich. Ich zum Beispiel bin eher so derjenige, der aktiv wird, der was machen möchte und muss und der Alex eben auch nicht. Der Alex hat gemeint, er muss sein Land verteidigen, weil wenn die kommen, hat er kein normales Leben mehr. Ist er nicht mehr in der Demokratie, hat nicht mehr verschiedene Freiheiten im Leben, sondern ist plötzlich wieder in einem kommunistischen Regime, wo halt nicht so funktioniert, wie es er sich vorstellt als junger Mensch. Deshalb wollte er sich ausbilden lassen und ging eben zum Militär. Aber wie ist es jetzt, einen Menschen zu erschießen? Er selbst hat es mir so erklärt, dass du eigentlich gar nicht so viel fühlst. Der erste Abschuss selbst trifft dich schon irgendwo hart. Du musst es verarbeiten. Du bist eine Woche nicht nur bei dem Gedanken, du hast einen Menschen getötet. Wenn du die richtige Einstellung zu dem Thema hast, ist immer schwierig zu sagen, richtig oder falsch. Du bist Soldat. Jetzt, du kannst nur das so machen und musst irgendwie weiterleben. Da gibt es kein richtig und falsch, sondern du musst töten, um weiterzumachen, weiterzuleben. Und da geht es einfach nur, das ist jetzt so, das muss so sein, du musst drüber stehen und es vergessen. Und er meinte, beim zweiten Abschuss hat er gar nichts mehr gefühlt. Als Soldat musst du irgendwo deine ganzen Emotionen, deine ganzen Gefühle komplett abstellen. Du kannst immer zu viel überlegen, du darfst überhaupt nicht emotional oder empathisch sein. Es ist einfach nur dieses eine einzige Gebot, du oder ich. Und wenn wer kommt, musst du abwehren. So hat es mir er erzählt und ich konnte es mir am Anfang gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wie es ist. Jetzt, nachdem ich einige Monate insgesamt an den Frontlinien verbracht habe, kann ich es mir gut vorstellen, wie es sein muss. Aber gleichzeitig nach wie vor überhaupt nicht vorstellen. Ich kann es nachvollziehen, wie es vielleicht sein muss, aber gleichzeitig überhaupt nicht. Ganz, ganz schwierig und wirr. Wahrscheinlich jetzt für euch so als Zweitbetrachter, Drittbetrachter. Ich weiß, was das für ein Hass entwickelt, der es erträglicher macht. Zudem aber alles dann im dritten Teil. Der Alex meinte, man muss irgendwo mit seinem Leben abschließen. Ist es halt wirklich so eine Einstellung? Die gehen davon aus, dass sie in dem Krieg sterben werden. Die haben mit ihrem Leben abgeschlossen. Viele. Nicht alle, viele. Natürlich wollen sie leben, überleben. Aber viele sind auch da, die einfach sagen, sie haben keine Familie, sie haben nicht, das ist einfach ihr Patriotismus. Sie müssen das machen, um ein besseres Leben für andere zu machen. Und dafür rentiert es sich zu sterben. Das ist mein Sinn oder ihr Sinn im Leben, das so zu machen, so extrem zu machen. Er ist gleich alt wie ich und jetzt im Krieg. Und wie ist es, sein Land zu verteidigen? Wie ist es, wirklich da vorne zu kämpfen? Bei kalten Temperaturen? Wie fürchtet er sich? Wie fühlt sich das an? Und mit dem möchte ich dann im dritten Teil noch einiges drüber erzählen, wie sie es anfühlt, wie sie es auch für mich angefühlt hat, unten im Schützengraben zu stehen. Wir waren ca. 500 Meter hinter den Russen, Schmarrn vor den Russen, eh klar, auf ukrainischem Boden. Und ich habe jetzt schon wieder ganz feuchte Hände. Es hat nämlich über ein Jahr gedauert, es wirklich zu verarbeiten, was man da sieht. Und dann auch irgendwie über das Thema so zum Reden. Eine letzte Geschichte von Oleg. Oleg ist ein wahnsinnig, wahnsinnig interessanter Charakter. Ich weiß leider nicht mehr, was er früher gemacht hat, was er für einen Job gehabt hat. Hat sich dann aber irgendwo zur Religion entschlossen und wurde Priester. Er ist Priester bis zum Kriegsausbruch 2014 und hat dann als Priester noch andere Themen verfolgt. Er hat vor allem Menschen irgendwo an der Krim oder irgendwo im Donetsk-Gebiet unterstützt. Und als der große Krieg ausgebrochen ist, hat er als Priester unten in Pokrovsk, also circa eine Stunde hinter Avdiivka, wo einer der härtesten Kämpfe oder Kampfregionen waren, unten im Donbass Richtung Donetsk-Region, hat er ein sehr, sehr, sehr großes Haus / Anlage / Bunker erworben, nenne ich es jetzt mal. Er hat es wahrscheinlich einfach irgendwoher bekommen. Auf jeden Fall nicht gekauft, ich weiß nicht ganz genau. Und das Ganze hat er deshalb gemacht, weil er zum Ausbruch vom Krieg in Kupiansk oben war und dort in einem Krankenhaus war. Da ist nämlich seine Frau schwanger drin gelegen und musste ihr Mädchen auf die Welt bringen. Genau in dieser Zeit war es leider so, dass die Russen extrem viel Strecke gemacht haben und da die Versorgung zu der Zeit nicht so gut war, war es leider so, dass sie relativ lang im Krankenhaus Zeit verbracht hatten mit Ärzten und dann eigentlich nicht mehr wussten, unten in den Straßen, ob die Kämpfe noch pro-ukrainisch sind oder ob die Soldaten schon russisch sind. Ganz genau wie beim Alex. Völlig aus dem Nichts gekommen und plötzlich waren da die großen Kämpfe. Er hat dann, als sein Kind auf der Welt war, eben noch 1 bis 2 Tage im Krankenhaus verbracht. Sie haben komplett Angst gehabt, was draußen passiert, waren also nur in dem Raum, waren extrem leise. Und jetzt war die Entscheidung, sie mussten irgendwie weiter, sie mussten weg, sie mussten los. Und sie haben dann schon gemerkt, dass da unten, das sind eindeutig Russen. Man muss sich so vorstellen, es ist gigantisch. Es ist so groß, so weitläufig, es sind so viele Gebäude und so viel Land. Wenn jetzt da, selbst wenn es 1000 Soldaten wo da kommen, du kannst nicht sofort in jedes Gebäude überprüfen und stürmen und keine Ahnung. Sie hatten wahnsinniges Glück. Sie sind runtergegangen und es war erstmal kein Soldat in der Nähe, außer ein paar tote Körper, die am Boden lagen. Und er hatte dann die 2 Tage alte, ich weiß nicht mal, wie die Tochter geheißen hat, verdammt, das Mädchen, das kleine Baby im Arm und die Mutter, die Frau, 2 Tage nach der Geburt, jede Mama, wo jetzt zuhört, weiß, wie es ist, 2 Tage danach gleich so aktiv werden zu müssen, denn sie mussten zu Fuß Richtung Ukraine gehen, genau 12 Kilometer. Und 12 Kilometer gehen, einfach so als Spaziergang, kann schon viel oder kann weit sein. Da unten bei den Bedingungen im Krieg, es ist die Hölle. Sie haben es irgendwo geschafft. Sie haben nicht gewusst, ob jetzt die Soldaten, wo sie in der Ferne hören beim Schießen, ob die pro-ukrainisch, also ob das ukrainisches Heer war oder eben das russische, von welcher Seite sie schießen, wie sie tun, und sie mussten in Todesangst den ganzen Tag rüber in Richtung Ukraine. Und dort haben sie dann irgendwo einen Truppentransport zugewunken und die haben sie aufgenommen und dann nach Kharkiv gefahren und weiter nach Kiew gefahren, wo sie dann eben behandelt worden sind und die Kleine dann erstmal ins große Krankenhaus gekommen ist und weit weg von der Front. Ein paar Wochen später ist Oleg wieder zurück und hat nochmal was Ähnliches erlebt. Er als Priester wollte eben unbedingt helfen, weil er wusste, wie sich es anfühlt, wenn Menschen plötzlich in dieser Situation sind und irgendwie raus müssen. Und er hat dann mit einem Kumpel sich entschieden, sie machen das, sie fahren in die Frontlinien rein und evakuieren die Menschen, die eben aus diesem Frontgebiet, flüchten wollen. Sind mit dem Auto reingefahren, haben gesucht, haben welche gefunden und haben sie rausgebracht. Das Ganze haben sie jeden Tag gemacht, jeden Tag seit ein paar Monaten oder Wochen nach dem Kriegsausbruch, und haben sie dann eben irgendwo hinfahren müssen. Und das war dann eben der weitere Gedanke, dass sie eben eine Unterkunft brauchen, wo sie die Menschen evakuieren können, das heißt Zwischenpunkt, wo sie dann weiter weggefahren werden. Das meint, die Menschen, das sind vor allem ältere Menschen gewesen, das waren teilweise körperlich beeinschränkte Menschen, die eben nicht mobil waren, zum Beispiel der Alex, wie wir gehört haben, oder eben Familien, die so naiv waren, die einfach nicht weg wollten, die einfach gesagt haben, nee, das passt schon, wir sind eigentlich sogar, oder vielleicht sogar auch wirklich pro-russisch, wo sie gesagt haben, ja, Ukraine, mit dem können sie nichts machen, sie wollen eigentlich pro-russisch, sie werden befreit, so ungefähr. Endlich kommen wieder die UdSSR zusammen, wie auch immer, aber auf die wird trotzdem nicht Rücksicht genommen. Das sind Menschen, die dann plötzlich in der Front leben und wohnen und wo alles bombardiert wird, alles kaputt geht, überall geschossen wird, richtig gefährlich ist, und dann plötzlich sagen, fuck, sie wollen doch weg. Und dann eben ein richtig weiter Fußmarsch ansteht, der extrem gefährlich ist. Und dann kommt eben der Oleg und holt die raus. Und das hat er jeden Tag gemacht. Er hat hunderte Menschen wahrscheinlich Leben gerettet, laut seinen Aussagen. Hier nochmal ein ganz kurzes Statement von ihm selbst.
Мы прям попали в эпицентр событий. Мины рвутся, все вокруг горит, пылает. И да, для меня это был не первый случай, когда я попадал, но это был первый случай, когда рядом была моя жена и моя новорожденная дочка Лиза, которой было 2 месяца.
When I got in Pavlovka, Петровка, I was many times under attack, but at that moment I was with my family and just born daughter.
С Божьей помощью мы выехали с Павловки, но мы ехали по дороге, и мы не понимали, где эта дорога, в какой момент может перерезана быть уже русскими. Мы по дороге подобрали наших 2 морских пехотинцев, которые отстали от своего подразделения. Таких случаев было очень много.
We were going on the road, and we didn't know whether we're going on our road right now, or enemy is already occupied it. And we find... So our soldiers
жена сказала,
on the road, they ran.
Genau so klingt Oleg, und für mich ist er ein wahnsinniger Held, der wirklich sowas umsetzt, dass er da reinfährt und die Menschen rausholt. Und das Ganze hat er dann eben unten in Pokrovsk gemacht. Und als die Kämpfe dann in und um Avdiivka so extrem geworden sind, war er mittendrin. Er war mitten drin und hat die Menschen rausgeholt. Ich bin gerade wieder voll in den Straßen von Kalivka und Korovka oder wie es geheißen hat. Was jetzt mittlerweile alles wieder russisch ist, die ganze Arbeit, die wir gemacht haben, die Menschen, die wir versorgt haben, die sind jetzt alle entweder evakuiert, auf russischer besetzt, also russisch besetzt, oder eben tot. Das ist natürlich schon hart irgendwie, die Gesichter, die man fotografiert hat. Oleg hat es jeden Tag gemacht, und eines Tages wollte er aussteigen und stieg aus dem Auto raus, ging Richtung Dorf, und dann ist sein Auto von einem Mörser getroffen worden und war stark beschädigt, konnte nicht mehr heimfahren, war mitten im Kriegsgebiet, also mitten an der Frontlinie, und musste dann eben zu Fuß wieder rausgehen. Hat es auch wieder geschafft, hat aber kein Auto mehr. Hat Spenden bekommen, hat sie irgendwie Auto kaufen können, hat das Ganze weitergemacht. Und einen Monat später, hat er mir erzählt, war das gleiche wieder, weil er ausgestiegen ist. Und ähnlich wie bei Hacksaw Ridge, jeder, der den Film nicht kennt, unbedingt anschauen, Hacksaw Ridge, wo dieser Soldat als Medic dienen möchte und einfach nur verwundete Menschen rausholt, verwundete Soldaten rausholt aus den Frontgebieten, um sie einfach am Leben zu halten, einfach um zu überleben, wollte er das weitermachen, auf Gott bewege. Und das ist jetzt ein Stichwort, Gott bewege. Er wollte, es war wie, als ob Gott mit ihm gesprochen hat und er hat immer nur gebetet, morgen möchte er nochmal jemanden retten, morgen nochmal jemanden rausholen. Und eines Tages war er irgendwann so müde, dass er gar nicht mehr konnte und im wahrsten Sinne, sein Körper hat dann versagt. Er wollte aussteigen aus dem Auto und plötzlich haben seine Beine nicht mehr funktioniert. Er hat dann am Boden gelegen, seine Beine waren taub, er hat nicht mehr gehen können, er hat sich nicht mehr bewegen können und ist dann einfach dort vor Ort eingeschlafen. Und er weiß nicht, wie lange er dort gelegen hat und geschlafen hat. Er ist dann aufgewacht, das Ganze war dann mitten in der Nacht und hat sich dann wieder ans Auto reingesetzt und wollte wegfahren, aber das Auto ist nicht mehr angesprungen und er hat gemeint, das war jetzt sein letzter Tag, er kann nicht mehr, er fühlt sich so kaputt, er wollte dann zu Fuß gehen, aber seine Füße haben einfach nicht mitgespielt, er hat da irgendwas gehabt, hat einfach keine Kraft mehr gehabt, keine Kraft mehr gefunden und war dann insgesamt 3 Tage dort vor Ort, hat sich einfach in Betten gelegt von den Häusern und hat sich irgendwie hochgerappelt und als er auf die Straße ging, hat er plötzlich 2 Kinder gesehen. 2 Kinder, die alleine auf der Straße entlang gehen, ohne Eltern. Eine verletzt, die hat aus dem Arm ein bisschen geblutet. Und er ist dann zu diesen 2 Kindern hin, hat es genommen, ist ins Auto gestiegen, hat umgedreht und ist gefahren. Ist wieder nach Pokrovsk in diese Unterkunft rein. Und diese 2 Kinder, die konnte ich dann oder durfte ich auch treffen. Und die 2 sind befreundet. Die Eltern waren sehr russisch eingestellt und die Eltern haben gesagt, ihr müsst fliehen, ihr müsst gehen. Und wie aus dem Film war das dann, dass die Eltern gestorben sind, weil sie ihre Kinder ja, beschützen wollten. Mir geht es bis heute nicht in den Kopf, was da so passiert. Das für viele, die jetzt zuhören, das ist wahrscheinlich so unnahbar, das ist irgendwo weit weg, das passiert, man hört es von allen möglichen Geschichten und allen Ecken. Aber das hat er mir erzählt unter Tränen. Er hat nicht genau gewusst, wie er es wirklich sagen oder erzählen soll, war in Tränen. Unser Übersetzer hat es dann auf Englisch übersetzt und war in Tränen und war völlig gerührt und wir haben einfach nur zugehört und wussten gar nicht mehr unsere Fragen oder warum wir nicht da waren zum Interview mit ihm. Wir haben einfach zu viert geheult, haben die Kameras ausgeschalten und sind einfach nur da gesessen. Naja, im Teil 3 geht es mehr noch darum, was ich noch zusätzlich erlebt habe, auch so meine Mission und vor allem dann um die Weihnachtszeit, meine persönliche Geschichte aus dem Krieg und auch dieses Resilienzthema, warum ich in die Ukraine reise, warum ich das machen muss und natürlich mein Bild, mein Hauptwerk, Weihnachten im Schützengraben, was ich da umsetzen habe, Kinder. Und geht vielleicht jetzt vor allem in der Weihnachtszeit, oder jetzt natürlich, nicht mehr Weihnachtszeit, aber jetzt zumindest hier im Januar, geht mal nochmal raus ins neue Jahr 2025 und überlegt, warum ihr dankbar seid, für was ihr dankbar seid, ob ihr dankbar seid, für das, was ihr habt. Und überlegt euch vielleicht nochmal, um was es im Leben eigentlich wirklich geht. Versucht nicht immer zu schnell irgendwelche Dinge umzusetzen oder ganz egal was, sondern einfach mal ein bisschen ruhiger zu werden und mal einfach zum Reflektieren, dass wir überhaupt alt werden dürfen. Zum Beispiel. Hey, ich möchte jetzt gar nicht zu tief werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören hier wieder beim Jackpot Stories Und ich bin sehr stolz, dass wir in ein paar Wochen dann auch mit den Checkpot-Begegnungen, also wirklich einen Podcast, dann starten können. Ich hatte bisher zwei Gespräche und hoffentlich werden es dann bald noch mehr. Und falls ihr Interesse habt, bei Checkpot-Begegnungen dabei zu sein, also beim Podcast von Jack's Corner, einfach mal schreiben. Ich bin sehr motiviert, verschiedene Geschichten, verschiedene Charaktere kennenzulernen, die mit reinzunehmen. Und wir hören uns dann beim nächsten Teil 3, Ukraine, nächste Woche. Alles Gute, bis bald, euer Jack.